vollen und leidenschaftlichen, von diesem kraftvollen und leidenschaftlichen Wandel lernen der ersten Christen, und zwar fürs 21. Jahrhundert, für uns als Christen heute, weil damals ging im wahrsten Sinne des Wortes die Post ab, oder? Hat jemand schon mal Apostelgeschichte gelesen? Da ging es so richtig rund. Die Frühkirche hat nicht nur ein explosionsartiges Wachstum erlebt, was übrigens auch ein paar Herausforderungen mit sich bringt, und das werden wir auch sehen, sondern sie erlebten auch das Wahrwerden eines Versprechens. Und zwar das Versprechen von Jesus. Er hat nämlich seinen Jüngern gesagt: Wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe. Ja, noch größere, also in Zahl. Denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Also wir kehren jetzt in den kommenden 4, vielleicht auch 5 Wochen mal schauen zu unseren Wurzeln zurück, um besser zu verstehen, was es heißt, Gesandte Gottes zu sein, Gesandte Gottes in dieser Welt. Denn das ist es, was wir als Christen sind. Das lesen wir hier in 2. Korinther 5, Vers 20. Die Luther-Übersetzung, die kennt ihr wahrscheinlich. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Nicht wahr? Habt ihr das vielleicht schon mal gehört, diese Aussage? So sind wir Botschafter hier in der Neues Leben von Christus, und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wow! Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Oder hier wieder eine andere Übersetzung. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Stups mal deinen Nachbarn an und sag ihm: Du bist von Gott gesandt. Und jetzt sag deiner zweiten Wahl, dem anderen Nachbarn: Du bist ein Postbote Gottes. Ein Postbote Gottes. Deswegen habe ich das hier nämlich mitgebracht. Du bist kein Überbringer dieser Nachrichten hier. Mit Drohnen werden Menschenleben gerettet. Du bist im wahrsten Sinne des Wortes jemand, der Nachrichten überbringt, die Menschenleben retten. Aber nicht mit einer Drohne. Oder vielleicht finden wir ja auch kreative Wege im 21. Jahrhundert, wie wir mit Drohnen das Wort Gottes weitergeben können. Gell, da gibt es so Lichtshows. Habt ihr das schon mal gesehen? So Drohnen, die so richtige Lichtshows dann in den Himmel zaubern. Das wäre doch was, oder? So eine richtige Kampagne, wo wir dann an Silvester oder sonst irgendwie für Jesus so eine Lichtshow in den Himmel zaubern. Apropos zurück zu den Wurzeln. Meine Botschaft lautet für heute: Back to the Basics. Oder back to the roots, wenn man so will. Und jetzt lasst uns gemeinsam beten. Vater, wir danken dir für den heutigen Tag, den Tag, den du gemacht hast. Und du hast Freude daran. Freude daran, wenn deine Kinder zusammenkommen, um dir zu begegnen. Und das lass du dir nicht nehmen. Du bist hier in unserer Mitte und wir heißen dich herzlich willkommen. Sprich du, offenbar du dich uns und tu du, was nur du tun kannst. In Jesu Namen. Und alle sagen: Amen, sehr gut. Hey, ihr seid heute Morgen richtig mit dabei. Das schätze ich. Bitte nicht nachlassen. Hey, bevor wir darüber sprechen, was es heißt, ein Botschafter Christi zu sein, wollen wir uns Folgendem bewusst machen. Wir sind nämlich, bevor wir Boten sind, zugleich und zuallererst auch Empfänger dieser Nachricht. So wie ich ein Empfänger dieses Paketes hier war in der vergangenen Woche. Eben, da ist nicht nur eine Zeitung mit drin, da kommt auch immer Werbung natürlich in dieser Zeitung. Da war Infopost von Open Doors mit dabei. Und irgendwie finden diese Dinger, die sich Rechnung nennen, auch immer ihren Weg in unseren Briefkasten. Ich weiß nicht wieso. Dann gibt es noch sowas wie Postkarten, gell, von geliebten Freunden oder Familienangehörigen, die uns ärgern wollen, weil sie so eine schöne Zeit in ihrem Urlaub haben. Nein, es freut uns natürlich, wenn wir von unseren Freunden und Familien lesen. Aber es geht nicht um diese Art von Botschaft. Wir sind nicht nur Boten oder Empfänger von dieser Art von Botschaft, sondern wir sind Empfänger von der Botschaft Gottes. Und das wiederum führt uns zur nächsten Frage, die wir uns heute anschauen wollen. Was beinhaltet denn diese Botschaft? Was ist Teil von dieser Botschaft? Und vielleicht noch eine mindestens genauso wichtige Frage, nämlich: Was ist es nicht? Da herrscht nämlich Verwirrung unter uns Christen heutzutage, was die Botschaft Gottes denn ist und was sie nicht ist. Und viel zu viele Christen predigen das falsche Evangelium und dementsprechend sieht es auch so aus, wie es aussieht. Aber ich greife hier jetzt schon vor. Und dann wollen wir noch über jemanden sprechen, der uns dabei hilft, diese Botschaft an den Mann zu bringen. Einen Mitspieler, den Gott uns ins Leben sendet, wenn wir es ihm erlauben. Und ich glaube, erst dann werden wir auch wirklich in der Lage sein, Botschafter an Christi Stadt zu sein und diese Botschaft zu übermitteln, die Jesus uns anvertraut. So, lass uns den ersten Punkt für heute anschauen. Du kannst nicht weitergeben, was du selbst nicht empfangen hast. Das ist ein Prinzip. Du kannst nicht weitergeben, was du selbst nicht empfangen hast. Und Paulus hat dieses Prinzip verstanden und bringt es hier im Römerbrief folgendermaßen zum Ausdruck. Römer 10, ab Vers 14, dort heißt es: Nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Und von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der was? Der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Das ist eigentlich eine ziemlich simple Reihenfolge. Ein Auftrag Gottes ergeht an diese Menschheit, seine Botschaft zu verkündigen. Wenn diese Botschaft verkündigt wird, dann ist die Gelegenheit da, sie zu hören. Und wenn wir die Botschaft hören, dann haben wir die Gelegenheit, ihr Glauben zu schenken. Das ist der Ablauf. Aber es beginnt alles mit einem Auftrag, mit der Sendung und mit dem Empfang dieser Botschaft. Ja Gott, was soll ich denn sagen? Okay, ich habe verstanden, dass du mich sendest, aber was soll ich denn sagen? Das ist auch immer mein Schrei, wenn ich weiß, dass ich predige. Herr, okay, ich weiß, ich bin gesetzt, ich weiß, ich bin von dir gewählt, aber was soll ich denn sagen? Was habe ich denn schon zu geben? Du hast Worte ewigen Lebens, so sprichst du zu mir, Heiliger Geist, weil ich kann nichts weitergeben, was ich von dir nicht empfangen habe. Und Gott sei Dank ist Gott immer gnädig. Er ist immer gnädig und er schenkt immer etwas. Und eben, das hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen jetzt simpel an. Und ganz ehrlich, das ist es auch. Die Botschaft Gottes ist nämlich nicht kompliziert. Die ist simpel. Genauso wie der Auftrag Gottes. Es ist kein Hexenwerk, es ist nicht eine Raketenwissenschaft. Das ist es nicht. Die Botschaft Gottes ist simpel und sie ist dieselbe seit über 2000 Jahren. Daran hat sich nichts geändert. Genauso wie im Auftrag Jesu Christi, daran hat sich nichts geändert. Auch heute gilt noch, die gute Botschaft von Christus ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Das steht in Römer 1, Vers 16. Und das gilt sogar in der vermeintlich, in der Gesellschaft, in der wir von Dekonstruktion geprägt sind, in der wir so aufgeklärt sind. Wir sind doch die aufgeklärteste Generation überhaupt. Selbst da ist Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Das ändert sich nicht. Und das, wenn das für Jesus Christus gilt, dann gilt das auch für sein Wort, für die Bibel. Weil er ist das fleischgewordene Wort. Er ist Gottes Sohn in Menschenform, aber gleichzeitig auch, er offenbart sich in der Bibel. Deswegen ist die Bibel auch zeitlos. Die Wahrheiten, die wir dort entnehmen können, die sind zeitlos. Und es ist unsere Herausforderung, unsere Aufgabe als diejenigen, die wir das Wort predigen, diese zeitlosen Wahrheiten aus dem Wort Gottes herauszufiltern und sie ins Heute zu übertragen. Die damaligen Christen haben das gut verstanden und jetzt geht es aber weiter. Jetzt hängen wir nicht im ersten Jahrhundert rum, aber dort lernen wir von Dingen, die auch heute noch Gültigkeit haben. Und deswegen ist es wichtig, immer mal wieder in den Rückspiegel zu schauen, hey, wo kommen wir eigentlich her? Was sind unsere Wurzeln? Was hat damals funktioniert und was können wir auf heute übertragen? Deswegen gehen wir einmal quer durch die Apostelgeschichte und wollen uns inspirieren lassen von den ersten Christen. Also jetzt drängt sich uns natürlich die Frage, was Gottes Botschaft beinhaltet, die wir wiederum anderen erzählen sollen, oder? Und ich bin wie immer froh, dass du mir diese Frage stellst und ich gebe dir eine Antwort, doch zuerst, was beinhaltet sie denn nicht? Ich glaube, die will ich viel dringlicher an der Stelle mal beantworten, deswegen first things first, ich starte mal damit. Die Botschaft Gottes ist nicht, okay, nicht eine Warnung oder gar eine Strafandrohung Gottes für Menschen, die ein unmoralisches Leben führen. Es ist kein Wehe, Wehe, Wehe. Und es ist auch keine Aufforderung an dich, ein möglichst heiliges Leben zu führen, um zu Gott zu kommen oder um dir seine Güte zu verdienen. So nochmals, das ist nicht Gottes Botschaft an dich und somit auch nicht Gottes Botschaft, was du in diese Welt tragen sollst. Okay? Ich rette hier gerade Menschen das Leben, weil diese Botschaft gepredigt führt nicht zum Leben, sondern irgendwo anders hin. Und da wollen wir nicht landen. In dieser Botschaft steckt keine Kraft. Das ist nicht das Wort Gottes. Ich komme gerade von der Bibelschule diese Woche und wir haben über das Thema Ekklesiologie gesprochen. Weiß jemand, was das bedeutet, dieser theologische Begriff? Ekklesiologie, habt ihr schon mal Ekklesia gehört? Kirche, es ist die Lehre über die Kirche. Jetzt habt ihr heute schon wieder was gelernt, gell? Seid ihr nicht dankbar dafür? Ja, Regina ist dankbar. Und bevor wir über Kirche gesprochen haben, haben wir unter anderem darüber geredet, weil Auftrag der Kirche ist was? Die Verkündigung des Evangeliums. Runtergebrochen, das ist ihr Kern. Die Verkündigung der guten Botschaft Gottes. Aber was ist das jetzt? Fragen wir uns ja. Und er hat uns auch gesagt, was es nicht ist. Das Evangelium ist nicht Jesus plus. Er hat uns eine Gleichung aufgestellt. Was so viel bedeutet wie, es ist nicht Jesus plus gute Werke. Eine Überbetonung auf Werken, das ist nicht das Evangelium. Das ist nicht die Botschaft Gottes. Das Evangelium ist auch nicht Jesus minus. Das ist dann eine Überbetonung auf Gnade. Ach, wir haben ja einen gnädigen und einen liebevollen Gott und deswegen ist praktisch alles egal, was wir tun und wie wir uns verhalten. Wir kommen ja sowieso alle in den Himmel, weil er nimmt ja jeden an. Er kann ja gar nicht anders, er ist die Liebe. Und ja, Gott ist die Liebe, aber das ist eine Überbetonung auf Gnade, die nicht der Botschaft Gottes entspricht an die Menschheit. Und dann gibt es da noch so ein Mischmasch, Jesus mal. Das ist auch nicht das Evangelium, eine Mischung aus den beiden. Warum ist es mir so wichtig, das an der Stelle zu unterstreichen, diese Frage nach dem wahren Evangelium oder der guten Botschaft Gottes hier zu Beginn zu klären? Ich habe es vorhin schon angeschnitten, weil nur in dieser Botschaft, in der wahren Botschaft Gottes, steckt die Kraft zur Veränderung. In keiner anderen Botschaft auf dieser Welt steckt die Kraft zur Veränderung. Wir lesen das hier in 1. Thessaloniker 2, Vers 13. Im Übrigen danken wir Gott immer wieder dafür, dass ihr die Botschaft, die wir euch in seinem Auftrag verkündeten, als das angenommen habt, was sie tatsächlich ist. Was ist es? Das Wort Gottes und nicht eine Lehre von Menschen. Ja, er gebraucht Menschen. Es sind seine Gefäße, es sind seine Botschafter. Aber es ist Gottes Auftrag, diese Botschaft zu verkünden. Es ist wie, als ob er durch uns spricht. Und ihr seid an dieser Botschaft, Und seid ihr an diese Botschaft glaubt, erfahrt ihr die Kraft, das ist mein eigentlicher Punkt, den ich gerade voll versemmelt habe, die Kraft dieses Wortes Gottes oder die Kraft Gottes in eurem eigenen Leben. Eigentlich sollte ich es nochmal lesen, gell, weil ich hier gerade voll drüber gestolpert bin. Schreibt es euch auf, lest es selber nochmal nach. Aber in der Botschaft Gottes steckt auch die Kraft Gottes. In seinem Wort steckt die Kraft Gottes. Es ist wichtig, dass wir das mitnehmen für heute. Und alles, was wir dieser Botschaft hinzufügen oder alles, was wir dieser Botschaft wegnehmen, das schadet dieser Botschaft oder das nimmt dieser Botschaft die Kraft. Das ist eine krasse Aussage, ich weiß, aber die Bibel warnt uns eben deshalb auch davor. Die warnt uns davor, dem Wort Gottes hinzuzutun, hinwegzutun oder hinwegzunehmen. Oder Jesus hat in einem ähnlichen Zusammenhang Folgendes gesagt. Er spricht vom Nutzlosmachen der Botschaft oder vom Nutzlosmachen von uns, nämlich Matthäus 5, Vers 13. Ihr seid, und er spricht hier über uns, er spricht zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft oder seinen Geschmack verliert, womit soll man ihm das denn wiedergeben? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Autsch. Aber das ist so. Wenn die Botschaft Gottes, wenn wir das verwässern, wenn wir nur so Wischiwaschi-Christen sind, wozu taugen wir dann noch? Und das ist jetzt keine Aussage oder kein über unsere Wertigkeit. Gott liebt uns trotzdem. Das tut er. Wir haben trotzdem einen enorm hohen Wert. Aber wir verlieren an der Kraft, die er uns eigentlich gegeben hat. Salz hat eine ungeheure Kraft. Allein da, es lohnt sich, eine Bibelstudie da mal drüber zu machen. Sinn mal, ich habe mal ein bisschen drüber nachgedacht. Salz und Licht. Sinn mal über dieses Wort nach. Über Salz. Was bedeutet das? Was für Funktionen hat Salz ganz im Natürlichen? Und jetzt vergleich das mal mit dieser Aussage, du bist das Salz in dieser Welt. Du und ich, wir. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren Geschmack als Christen nicht verlieren. Und ganz ehrlich, im 21. Jahrhundert haben wir das vielerorts getan. Wir haben unseren Geschmack verloren. Oder, schlimmer noch, wir haben einen faden oder schrecklichen Beigeschmack bekommen. Es ist ziemlich leise hier. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Petrus seine Zuhörer auffordert, hier in 1. Petrus 2, Vers 2, so wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen oder nach der unverfälschten Milch, dem Wort Gottes, verlangen. Wonach verlangst du heute? Wonach verlangst du dich? Ist es das reine, das unverfälschte Wort Gottes? Oder willst du nur das hören, wie es in einem Bibelvers auch heißt, was dir die Ohren kitzelt oder was du halt eben gerne hören willst? Zuspruch und Bestätigung von den Überzeugungen, die du sowieso vertrittst. Dann bist du in Gottes Wort nicht so gut aufgehoben, weil Gottes Wort ist immer auch eine prophetische Stimme, hat auch immer etwas Konfrontierendes. Lässt nicht einfach stehen, sondern spricht Dinge an, die Unrecht sind. Das ist auch unsere Aufgabe als Kirche, nicht wehe, 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 aber trotzdem, wir stehen zu unseren Werten, wir stehen zu unseren Überzeugungen, wir halten dieser Welt einen Spiegel vor die Augen und lassen sie erkennen, hey, nicht so, nicht in diese Richtung, das geht geradewegs in den Abgrund, nicht dorthin, und wir versuchen sie mitzunehmen in eine andere Richtung. Es ist entscheidend, wie wir das tun. Ich glaube, ohne ein klares Verständnis vom Wort Gottes wird es uns nur schwer möglich sein, diese Botschaft auch entsprechend weiterzugeben, so wie wir sie weitergeben sollen. Weil ansonsten, wenn wir sie falsch empfangen, falsch hören, eben mit diesem Touch von Gesetzlichkeit oder von Überbetonung auf Gnade oder irgendwo was dazwischen, ist ja alles nicht so, ist ja alles nur metaphorisch heutzutage und kann man ja nicht mehr so sehen. Die Wissenschaft hat ja schon alles widerlegt. Das sind alles Theorien. Alles Theorien, da ist nichts widerlegt von der Bibel. Und wie ihr merkt, ich bin ein bisschen leidenschaftlich dafür, aber es gibt auch gute Gründe dafür, leidenschaftlich zu sein, was mich zu dem Punkt bringt, einen kurzen Ausblick auf die nächste Themenserie, nach dieser Themenserie, weil wir behandeln eine Serie zum Thema Apologetik, wo wir anschauen, hey, warum glauben wir, was wir glauben? Und da gibt es gute Gründe dafür. Es gibt gute Gründe für den christlichen Glauben, rationale Gründe dafür. Und das begeistert mich einfach. Also, ist uns jetzt klar, was die Botschaft Gottes nicht ist? Das war jetzt gerade mein Ziel und hoffentlich habe ich das erreicht. Ansonsten komm später nochmal auf mich zu. Ich versuche dir dann ein bisschen mehr zu helfen. Aber das ist wichtig. Jetzt zur Frage, was ist es denn? Was für eine Botschaft hat er uns denn anvertraut? Und vielleicht noch eins, du fragst dich wahrscheinlich die ganze Zeit, wann kommen wir endlich zur Apostelgeschichte? Ich dachte, in dieser Themenserie machen wir eine Reise quer durch die Apostelgeschichte, Alex. Komm mal zum Punkt. Meine Lieben, wir sind schon mittendrin. Warum? Weil die Apostel genau wussten, was die Botschaft Gottes ist. Sie wussten von vornherein, was ihr Auftrag war, welche Botschaft sie zu verkündigen hatten. Und deswegen ist mir das so wichtig, hier diesen Schritt zurückzunehmen, bevor wir nämlich in den Aktionismus verfallen, losrennen und anfangen, irgendetwas zu erzählen, muss uns klar sein, was wir denn zu erzählen haben. Die Apostel haben es verstanden und sie haben sich genau daran gehalten. Wir sehen das hier in 1. Korinther 2. Ich mag diesen Abschnitt, ich mag diesen Paulus, das ist einfach so ehrlich. Liebe Brüder, als ich das erste Mal zu euch kam, habe ich euch die Botschaft Gottes nicht mit hochtrabenden Worten und großartigen Gedanken verkündet, sondern ich hatte mir vorgenommen, mich allein auf Christus und seinen Tod am Kreuz zu konzentrieren. Ich kam als schwacher Mensch zu euch, war zurückhaltend und ängstlich. Oh, ist das nicht toll, solche Gedanken? Die Bibel ist kein hochpoliertes Werk, wo nur eben die Bestseller mit aufgenommen worden sind. Das ist einer der Gründe, warum ich der Bibel vertraue, warum ich ihr glaube. Sie ist authentisch. Da kommt so ein Satz von Paulus, von einem, der 2/3 des Neuen Testamentes geschrieben hat: Ich kam als schwacher Mensch zu euch, war zurückhaltend und ängstlich. So cool. Vers 4. Meine Botschaft und meine Predigt waren schlicht. Ich gebrauchte keine klugen Worte und versuchte auch nicht, euch zu überreden. So bitte, bitte, bitte. Ich stehe hier heute nicht als Überredungskünstler. Dieser Gottesdienst ist nichts, was dich zu irgendetwas zwingt. Es ist lediglich eine Einladung. Es ist lediglich ein, hey, davon sind wir überzeugt und daran glauben wir. Und wir laden dich ein, mitzumachen. Weil Gottes Haus soll voll werden. Amen. Ich gebrauchte keine klugen Worte und versuchte auch nicht, euch zu überreden, sondern die Kraft des Heiligen Geistes hat unter euch gewirkt. Amen. Also wir lernen hier jetzt 2 essentielle Bestandteile des Evangeliums kennen, die Paulus sehr, sehr wichtig waren. Allein Christus, und das erinnert den einen oder anderen vielleicht an Luther, gell? Der hat da diese Aussage geprägt, allein Christus, allein die Schrift und so weiter. Und er hat auch gesagt, also Paulus jetzt, weg von Luther jetzt kurz, sein Tod am Kreuz. Also ihm war allein Christus wichtig und ihm war auch wichtig, dass die Menschen wissen, dass dieser Christus, der Sohn Gottes, der auf diese Welt kam, am Kreuz gestorben ist. Es waren essentielle Bestandteile für Paulus von der guten Botschaft. Und dementsprechend ist das die Botschaft, die wir predigen sollen. Außerdem, und das führt mich jetzt wirklich in die Apostelgeschichte, lesen wir da davon, dass es nicht auf Paulus seine eloquente Wortwahl ankam. Es kam nicht auf, und hey, danke da dafür, Herr. Ich bin jemand, ich liebe Worte, übrigens. Deswegen rede ich hier auch über Eloquenz. Ich mache mir viel Gedanken über Worte. Genau, das ist gut. Aber wisst ihr, was am Ende entscheidend ist? Nicht meine Worte, sondern der Geist Gottes, der in unserer Mitte wirkt. Das ist entscheidend. Ich mache mich hier nicht klein. Ich will mich hier nicht klein machen als Botschafter, aber ich will den Geist Gottes groß machen an der Stelle, weil ihm gebührt alle Ehre. Und deswegen bete ich letzten Endes immer Geist Gottes und ich beziehe ihn in meine Vorbereitung übrigens mit ein. Also nur weil ich vorbereitet bin, heißt das nicht, dass ich nicht geistgeführt bin. Amen. Ich beziehe ihn in diese Gedanken mit ein, die ich habe. Und doch bete ich zum Schluss, Geist Gottes, bitte füll du jetzt meine Worte. Bitte füll du sie mit Leben. Bitte füll du sie mit Kraft. Lass es nicht leere Worthülsen sein. Lass es nicht etwas sein, mit dem die Menschen nichts anfangen können, zu denen ich heute spreche. Du kennst sie ganz genau. Du weißt, mit was sie sich beschäftigen. Du weißt, wo sie stehen. Diene du ihnen. Segne du sie. Begegne du ihnen. Und das, glaube ich, tut er jetzt gerade in diesem Moment. Er will euch dienen. Er will zu euch sprechen. Er will euch segnen. Und das oder er macht den Unterschied. Und das sehen wir in der Apostelgeschichte ganz deutlich. Von Anfang bis Ende ist er dieser Big Player, der quasi anstelle von Jesus gerückt ist. Jesus kam in diese Welt als Stellvertreter Gottes. Aber was hat er gesagt? Hey, ich gehe wieder. Meine Zeit ist begrenzt. Aber, sagt mal alle mit mir zusammen, aber. Ich schicke euch jemanden. Ich sende euch jemanden und der wird mein Stellvertreter sein. Der wird genauso gut sein wie ich und sogar noch besser. Noch besser dahingehend, weil er überall sein wird. Weil er nicht nur zeitlich begrenzt an irgendeinen Ort, an Raum ist, sondern der wird kommen. Und er wird bei euch sein. Und er wird euch nie mehr verlassen. Und ich will jetzt nicht auf Pfingsten vorgreifen, das ist übrigens in 2 Wochen dieses Jahr, absolut verrückt, wir haben bald ein halbes Jahr rum, wie crazy ist das denn? Aber ich möchte mit euch die letzten Worte von Jesus gemeinsam lesen, die er seinen Jüngern mitgeteilt hat, bevor er in den Himmel fuhr. Und es ist nicht nur wichtig, sich die Worte Jesu zu merken, sondern ich glaube, die haben deshalb auch einen besonderen Stellenwert, weil es seine letzten Worte sind. So wie wenn jemand am Sterbebett dir nicht sagen wird, hey, bring doch den Müll raus oder sonst irgendwie was, so belangloses Zeug, hat Jesus seinen Jüngern jetzt auch nicht irgendwie gesagt, ja, hey, Petrus, gell, also hör auf in der Nase zu bohren und das kommt ja gar nicht gut an. Der hat ihm wirklich wichtige Dinge, weitergegeben. Vielleicht auch das, aber davon lesen wir zumindest nichts, okay? Lass uns von den wichtigen Dingen lesen an der Stelle. Apostelgeschichte 1, ab Vers 4, dort heißt es, einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit und auch das mag ich, Jesus hat gern gegessen, Jesus hat gern Gemeinschaft gehabt und deswegen ist dieser Startschusstag, meine Lieben, nicht zu unterschätzen. Wir sagen das ganz oft, eine Kirche, die betet, ist eine starke Kirche, das gilt auch für eine Kirche, die aus Connect-Gruppen besteht. Auch das ist eine starke Kirche, wenn wir zusammenkommen, wenn wir Gemeinschaft haben, das ist es, was uns Jesus hier auf dieser Erde vorgelebt hat. Er war kein Einzelkämpfer, er war ein Mann der Gemeinschaft, der gern gegessen hat. Und bei diesem Essen, bei dieser Mahlzeit hat er auch gesprochen. Und er wies sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Er sagt, ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen. Vers 5, Johannes hat mit Wasser getauft, also das ist da diese Aussage, an die er sie erinnert. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Und hier Vers 8 noch, weil dazwischen konnten mit dieser Aussage erstmal nichts anfangen, stellen sie ihm eine Frage, er gibt ihnen wieder eine Antwort und wir greifen hier Vers 8 auf. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Sagt mal alle miteinander, Kraft, Kraft, die Kraft des Geistes Gottes empfangen. Oder in einer anderen Übersetzung, ihr werdet mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Dann werdet ihr von mir berichten. In einer anderen Übersetzung heißt es hier, er wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis ans Ende der Erde. So, was passiert hier? Wozu hält Jesus seine Jünger an? Also er erinnert sie erst einmal an 2 Dinge. Das ist mir aufgefallen. Und Erinnerungen sind immer gut. Sie sind der Motor des Lernens oder Wiederholungen sind der Motor des Lernens, nicht wahr? Und vor allem in Anbetracht dessen, was da die letzten Wochen abgegangen ist unter den Jüngern, nicht wahr? Ich meine, die haben gerade auf brutalste Art und Weise erlebt, wie ihr Meister, geliebter Freund, von dem sie geglaubt haben, er ist der Retter der Welt, hingerichtet wurde. Und dann, nach 3 Tagen, steht er einfach wieder auf. Was er ihnen auch gesagt hat, dass er tun wird, aber in all dem, das haben sie alles vergessen. Und ist auch verständlich. Deswegen erinnert er sie hier zum einen an die Erfüllung der Zusage des Vaters, mit dem Heiligen Geist getauft zu werden. Und dann erinnert er sie hier im Kontext auch an den Missionsbefehl, also an Matthäus 28, nämlich hinzugehen und seine Zeugen, seine Botschafter, seine Postboten auf dieser Welt zu sein. Aber eine Sache, die nicht wirklich Sinn macht, also zumindest im ersten Moment für mich, ist, dass er sie auch auffordert, etwas zu tun. Nämlich was? Er fordert sie auf, zu warten. Und es ist eine ganz schlechte Aufforderung, vor allem im heutigen Zeitalter, nicht wahr? Also wir können keine 5 Sekunden stillsitzen, ohne unser Handy rauszuholen. Und wenn wir eine Nachricht geschickt haben, dann muss auch sofort eine Antwort kommen. Warten ist ein ganz schlechtes Wort, oder? Und er fordert sie da auf zu warten. Aber warum warten, Gott? Ich meine, Jesus ist 40 Tage lang wieder lebendig. Da ist etwas passiert, was davor noch nie passiert ist. Also worauf bitte warten? Die Botschaft muss raus. Let's go. Lasst uns davon erzählen. Warum warten? Jeder muss diese Nachricht hören. Der Tod ist besiegt. Jesus hat gesiegt. Amen. Also let's go, raus mit dieser Botschaft. Warum also diese unbestimmte Zeit des Wartens? Er hat ihnen ja nicht mal gesagt, wie lange sie warten müssen. Er hat nur gesagt, eine kurze Zeit. Ja, was ist kurz? Was ist für Gott kurz, bei dem ein Tag wie 1000 Tage sind? Gott, willst du das nicht ein bisschen detaillierter ausführen? Nein, wartet. Wartet, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Weil ihr braucht das. Ja, ihr habt jetzt diese gute Botschaft. Und ja, ihr könnt losrennen und anfangen zu erzählen. Und das machen auch ganz viele Christen. Und das ist okay. Weil in dieser Botschaft steckt Kraft. Aber die volle Durchschlagskraft passiert in der Kombi. In der Kombi vom Wort Gottes, von der Botschaft, die er uns anvertraut und von diesem Mitspieler, dem Heiligen Geist, den er uns zu Pfingsten an die Seite gestellt hat. Dort entfaltet sich eine Durchschlagskraft, die wir in der Apostelgeschichte wieder und wieder und wieder und wieder beobachten. Das ist eine unschlagbare Kombi. Wort Gottes, Heiliger Geist. Bam! Da geht der Punk ab. Und deswegen, dieser Mitspieler ist der Heilige Geist und er befähigt uns, Botschafter an Christi statt zu sein. Jetzt lass uns das mal kurz rekapitulieren, und zwar anhand von einer Frage. Jetzt haben wir viel gesagt, oder ich habe viel gesagt, ihr habt fleißig zugehört. Mal schauen, wie gut ihr zugehört habt oder ob ihr mir folgen konntet. Woran liegt es? Das ist eine ehrliche Frage, das ist eine authentische Frage, die ich mir selber stelle. Alex, woran liegt es, dass wir in der Apostelgeschichte so ein enormes Maß an Errettungen, an Zeichen, an Wundern beobachten, wieder und wieder und wieder und wieder? Und er tat 3000 der Gemeinde hinzu und er tat 2000 der Gemeinde hinzu und da wird jemand geheilt und da wird jemand freigesetzt. Also das Versprechen von Jesus wird wahr. Und wieso sehen wir heute verhältnismäßig, zumindest wenn ich mein Leben, ich pack mich hier in meine eigene Nase, wenn ich mein Leben so betrachte, fehlt mir, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, okay, sagen wir es mal so. Geht es irgendjemandem heute Morgen auch so? Wer sehnt sich nach mehr von Gottes Wirken in seinem Leben? Amen, ich bin froh, dass es ein paar von euch sind, die sich nach diesem Wirken, nach dieser Kraft Gottes sehen, die wir in der Apostelgeschichte von Anfang bis Ende beobachten können. Und nochmal kurz zurück, wisst ihr, warum ich glaube, dass Jesus ihnen gesagt hat, wartet? Weil auch er mit dieser selben Kraft ausgerüstet war. Selbst Jesus ist nicht einfach losgezogen, obwohl er die Botschaft Gottes nicht nur selber kannte, sondern er war sie ja, er war diese Botschaft, sondern auch er ist in der Kraft des Heiligen Geistes umhergezogen und hat gepredigt. Hier habe ich den Schriftbeweis für euch. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Und ihr wisst auch, dass Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat. Er zog umher, tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel bedrängt waren, denn Gott war mit ihm. Selbst Jesus wartete, bis der Geist Gottes in der Form einer Taube auf ihn fiel und erst dann wirkte er öffentlich Wunder. Liest es in der Bibel, Lukas 4. Wir lesen erst dann, nachdem Jesus getauft wurde, davon, dass er umherzog und Wunder machte. Vorher nicht, erst nachdem die Kraft Gottes auf ihm war. Und das ist powerful, so wichtig, dass wir das erkennen. So, nochmal zu meiner Frage. Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Warum erleben wir oder sehen wir in der Apostelgeschichte von so vielen Wundern? Und warum ist da so eine große Diskrepanz heute da? Und ja, da gibt es einfache Ausreden und auch ziemlich interessante Theorien. Ja, Gott hat aufgehört zu wirken. Und dann ist aber die Frage, ja, aber wo steht das? Wann hat er aufgehört zu wirken? Jesus selber sagt, der Vater hat nicht aufgehört zu wirken, deswegen wirke ich auch. Und wann hört dieses Wirken Gottes auf? Das hat niemals aufgehört. Zumindest lese ich davon nichts in meiner Bibel. Wenn wir bei ihm sind, dann können wir wieder drüber reden. Aber vorher nicht. Und ich glaube, meine Antwort, auch wenn ich hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben möchte, sind diese beiden Punkte, die ich gebracht habe. Ich glaube, wir predigen nicht mehr oder viel zu selten die simple Botschaft des Evangeliums. Wir verwässern sie Oder wir legen irgendwie eine Überbetonung auf irgendwas anderes. Wir fügen was hinzu oder wir nehmen was von dieser kraftvollen Wahrheit Gottes oder vermischen es gar völlig. Und wir verfallen auch viel zu oft als Christen, gut gemeint, wir meinen es gut, in einen Aktionismus, ohne im Tempo, mit der Hilfe und mit der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs zu sein. Und dann tun wir irgendwelche Dinge, um am Ende zu sagen, ja, ich habe meine christliche Pflicht erledigt. Aber es geht um viel mehr als nur um seinen Soll zu erfüllen als Christen. Es geht darum, diese gute Botschaft bis ans Ende der Erde zu tragen. Das ist unsere Aufgabe und dazu brauchen wir Kraft, dazu brauchen wir Befähigung. Das schaffen wir nur bedingt in unserer eigenen Kraft. Wir haben uns als Leiterschaftsteam diese Woche getroffen und haben uns genau dieser Frage auch gestellt. Wir haben gesagt, Gott, wir wollen mehr von deinem Wirken in unserer Mitte sehen. Wir wollen mehr von deinem Wirken in unserer Mitte sehen. Woran liegt's? Und unsere erste Reaktion war ein Bekenntnis. Und dazu lade ich euch ein, dass wenn ihr das glaubt, wenn ihr das wirklich wollt, dass wir das hier gemeinsam tun als Kirche. Dass wir sagen, es ist ein simples Bekenntnis, aber wir haben uns gesagt, Gott, wir wollen mehr von dir und wir wollen mehr von deinem Wirken in unserer Mitte. Also wenn du das möchtest, dann sag ihm das jetzt dort, wo du sitzt. Gott, ich will mehr von dir in meinem Leben und mehr von deinem Wirken. Gott, hör diesen Herzensschrei hier von uns allen. Das ist unser Wunsch. Herr, wir wollen mehr von dir und mehr von deinem Wirken in unserer Mitte. Wir kennen jetzt die Botschaft und wir haben auch gelernt, wer uns bei der Verkündigung helfen will. Jetzt lass uns den Kreis schließen und nochmal zum Anfang zurückzugehen. 2. Korinther 5, Vers 19, weil hier erfahren wir noch einen weiteren Bestandteil über das Evangelium. Ja, in der Person von Jesus Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns, dir und mir, hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkündigen. Diese was? Diese Hiobsbotschaft? Nein, diese Versöhnungsbotschaft. Deshalb treten wir im Auftrag Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Und wir bitten jetzt im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Das ist meine Bitte an dich, das ist meine Bitte heute. Falls du zum ersten Mal hier bist, nimm diese Versöhnungsbotschaft Gottes an. Sie ist ein Geschenk, du musst nichts dafür tun. Aber nimm sie an, sie ist da. Sie liegt quasi abholbereit zur Verfügung. Wisst ihr, was mich so begeistert ist? Wir sind keine Lakaien von Gott, die sich um die Drecksarbeit von ihm kümmern. Um das, was für ihn zu, ja, also mit dem Pöbel müssen wir uns rumschlagen. Nein, nein, nein. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Mann, oh Mann, Leute, das ist eine Ehre, das ist ein Vorrecht. Unglaublichen Ausmaßes. Ich begreife das nicht. Gott, wirklich? Du vertraust mir diese Botschaft an, die du Jesus anvertraut hast und die soll ich jetzt bringen? Du weißt schon, dass ich es versemmle und nicht wenig. Ja, ist okay, aber in deiner Schwäche bin ich stark. Kein Problem für mich, wenn du es mit mir tust, wenn du es mit meiner Kraft tust. Kein Problem. Meine Botschaft kommt zum Ziel. Ich will dir dabei helfen. Ich helfe dir da dabei. Leute, wir repräsentieren den König aller Könige. Wir sind quasi Staatsträger und die haben nicht immer einen guten Ruf, aber deswegen, wir müssen auch an unserem Ruf arbeiten, aber wir sind Staatsträger des Königs aller Könige, von einer himmlischen Regierung, die nicht von dieser Welt ist. Und wir tragen diese Regierung, wir sind Stellvertreter auf dieser Erde, Botschafter an Christi Stadt. Auf dieser Erde. Wisst ihr, wir reden ganz oft darüber, was unsere Bedürfnisse sind, was unsere Interessen sind. Und es ist okay, das hat auch seinen Platz. Aber wisst ihr, dass Gott auch Bedürfnisse hat? Gott möchte gekannt werden. Gott hat eine Botschaft, die es wert ist, verbreitet zu werden. Er sehnt sich nach Versöhnung mit seiner Schöpfung. Danach sehnt er sich. Und deswegen hat er uns die Botschaft der Versöhnung gegeben. Nicht die Botschaft des Urteils. Nicht die Botschaft der Anmaßung. Nicht die Botschaft der Überhebung. Nicht die Botschaft der Schuldzuweisung. Die Botschaft der Versöhnung. Die haben wir empfangen. Und dieser Wunsch von Gott war so groß, dass er sogar seinen einzigen Sohn gab. Er gab Jesus Christus. Er gab ihn für dich und für mich. Und deswegen bitte ich euch, lasst euch mit Gott versöhnen. Es ist nicht unsere Botschaft, es ist seine. So, du musst dir nichts aus den Fingern saugen. Du musst einfach nur das, was er dir sagt, das, was er dir gibt, weitergeben. Ob das die Leute annehmen oder nicht, das ist nicht dein Bier. Kümmere dich nicht darum. Nimm seine Botschaft an und gib sie weiter. Und gib die richtige Botschaft weiter. Denn nur diese Botschaft wird am Ende den Unterschied zwischen Leben und Tod machen. Ich schließe mit diesem Bibelvers hier, Johannes 17, Vers 3. Und das ist der Weg zum ewigen Leben. Dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und Jesus Christus, den du in die Welt gesandt hast. Vater, du siehst, ich habe mein Bestes getan, um diese Botschaft möglichst rein und unverfälscht, wie es in deinem Wort heißt, zu bringen. Und auch wenn es hier und da gemenschelt hat, danke ich dir, dass du zum Ziel kommst, weil du in unserer Mitte wirkst, Heiliger Geist. Jetzt gerade in diesem Moment, im Herzen eines jeden Menschen, kommst du zum Ziel und legst den Finger auf die Stellen, auf die er draufgelegt werden muss. Du siehst, wo wir uns befinden, mit was für Nöten, mit was für Bedürfnissen wir gekommen sind. Aber wir richten heute als deine Kirche einmal mehr den Blick auf dich und fragen, was ist deine Not, was ist dein Bedürfnis, was ist dein Wunsch Gottes? Und ich glaube, die Antwort von dir ist, geht hin. Versöhnt die Menschen mit mir. Ich habe euch eine Botschaft gegeben, die es wert ist, zu teilen. Und deswegen raus damit. Und ich habe euch jemanden gegeben, der euch dabei unterstützt. Geht mit ihm. Geht mit ihm. Amen. Vater, und vielleicht geht es dir so wie mir damals vor, jetzt muss ich rechnen, ich war 18, dann fällt es mir leichter. Als ich diese gute Botschaft für mein Leben das erste Mal so richtig verstanden habe, wo ich erkannt habe, dass mich meine Schuld von Gott trennt. Ich weiß noch diesen Moment, wo ich erkannt habe, dass er deshalb Mensch wurde, dass er deshalb seinen Sohn Jesus Christus für mich gesandt hat, der stellvertretend für meine Schuld gestorben ist. Vielleicht geht es dir jetzt gerade auch so, du hast das erkannt. Und du suchst jetzt nach einem Ausweg. Alles, was es braucht, ist dein Vertrauen, dein Glauben auf Jesus zu richten und zu sagen, ja Gott, hilf mir. Ja Gott, lass, ich will mich versöhnen. Ich will dir nahe kommen jetzt in diesem Moment. Das hat er getan für dich und für mich. Und deswegen lass uns hier die Augen schließen. Ich will dir dieses Angebot machen, dich mit Gott versöhnen zu lassen. Und dafür will ich dich darum bitten, jetzt kühn zu sein an der Stelle und mir einfach mit erhobener Hand zu zeigen, dass du gemeint bist, dass du dich mit Gott heute versöhnen lassen möchtest. Ich werde dich nicht hier nach vorne rufen, einfach wissen, dass du dich persönlich angesprochen fühlst. Auch zu Hause, wenn ihr online zugeschaltet seid, ist irgendjemand hier, der sich mit Gott heute versöhnen möchte. Danke, ich sehe diese Hand. Lass uns diese Person und auch diejenigen, die ihre Hände nicht heben, auch die, die online zugeschaltet sind, mit einem Gebet unterstützen. Und du kannst dort, wo du sitzt, folgendes Gebet sprechen und kannst sagen, lieber Gott, ich komme jetzt vor dich, weil ich erkannt habe, dass mich meine Schuld von dir trennt. Und ich danke dir dafür, dass du deinen Sohn Jesus gesandt hast, um dieses Sündenproblem ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Und ich klammere mich jetzt an diese gute Botschaft. Ich klammere mich jetzt im Glauben daran und vertraue dir, dass weil du für meine Schuld gestorben bist und nach 3 Tagen wieder auferstanden bist, dass ich ewiges Leben habe und ab heute dein Kind bin. Und ich entscheide mich, dir zu folgen. Ich entscheide mich und ich lasse mich von dir senden. Ab heute bin ich ein Träger dieser guten Botschaft. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Hey, und wenn du diese Entscheidung getroffen hast, das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst in deinem Leben, dann wollen wir dir helfen mit den nächsten Schritten. Es ist erst der erste Schritt in eine großartige Zukunft, nicht der letzte. Und dazu wollen wir dir eine Bibel schenken, die du dort hinten am Connect Center abholst. Nimm Gebet hier vorne in Anspruch. Lass es jemanden wissen, dass du diese Entscheidung heute getroffen hast. Oder melde dich für einen Alpha-Kurs an, wo wir Glaubensgrundlagen nochmal vertiefen und dir mit diesen ersten Fragen im Leben weiterhelfen wollen. Hey, gesegneten Sonntag euch.